I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Audio Now.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Wir werden heute 30 und da habe ich mir ein kleines Schmankerl überlegt. Verbrechen von nebenan geht heute über die Landesgrenze und zwar nach Österreich. Und da hatte ich schon direkt einen Wunschgast im Kopf und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Die Franziska Singer ist da von meinem österreichischen Lieblingspodcast Darf's ein bisschen Mord sein. Hi Franziska.
Hallo Philipp, servus.
Ja, ich würde sagen, viel mehr Social Distancing geht eigentlich nicht. Du bist in Wien und ich bin in Gütersloh. Wie geht's dir gerade so in Österreich?
Ja, ich habe einen Balkon und deswegen ist es ganz okay.
Ja, das ist bei mir auch so. Also ich glaube, wenn man ohne Balkon im Moment zu Hause sitzt, ist man aufgeschmissen.
Ja, das würde ich doch so sagen.
Aber man hat dafür sehr viel Zeit, um Podcasts zu hören. Und ich höre ja relativ viel True Crime Podcasts, aber auch nicht alle, ich kann nicht alle hören, aber deinen höre ich immer sehr regelmäßig. Jetzt ist erstmal ein bisschen Geschleimer am Anfang, weil ich mag das gerne, wie ihr das macht, weil ihr seid ernsthaft, aber auch lustig dabei. Also es ist nicht so, ne, also wenn es zu lustig ist, finde ich es manchmal nicht passend bei anderen Podcasts, aber ich finde, ihr findet da eine sehr gute Mischung dazu und ich finde auch die Idee am Ende immer noch was Schönes zu machen, das gefällt mir sehr gut bei euch.
Dankeschön. Ja, das Schöne zum Abschluss, das brauchen wir für uns selbst. Das lenkt ein bisschen ab vom Thema.
Für das Seelenheil sozusagen.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Ja, wir sprechen heute über einen Fall, der ist auch deutsch-österreichisch sozusagen. Also er geht auch über die Landesgrenzen hinaus. Und das Schöne bei dem Fall ist, wenn er euch gefällt, könnt ihr ihn gleich doppelt hören. Denn ich werde gleichzeitig zum selben Fall auch zu Gast in Franziskas Podcast sein. Nämlich bei Darf's ein bisschen Mord sein. Und ja, ihr könnt denselben Fall aus zwei Perspektiven hören sozusagen.
Aus der deutschen und aus der österreichischen.
Sozusagen, genau. Und du korrigierst mich bitte, wenn ich jetzt gleich Quatsch erzähle über Österreich, weil ich kenne das nur vom Urlaub, ne? Also du musst jetzt die Expertin sein.
Alles klar.
Die meisten Infos zu dem Fall habe ich übrigens aus dem Buch Der Mann aus dem Fegefeuer von John Leake. Das ist im österreichischen Residenzverlag erschienen. Also falls ihr euch für den Fall interessiert, schaut gerne mal rein.
Die Triggerwarnung dürfen wir natürlich trotzdem nicht vergessen. In dieser Folge geht es um den Missbrauch, die Misshandlung und die Fesselung von weiblichen Opfern und auch um Suizid. Sollte euch das also triggern, solltet ihr mit der Folge vorsichtig sein. Jetzt aber zum Fall und den starten wir diesmal ein bisschen anders, nämlich mit verteilten Rollen. Die Franziska fängt an.
1990 zur besten Sendezeit im zweiten österreichischen Fernsehen in der TV-Show Club 2. Jack Unterweger trägt einen weißen Seidenanzug mit goldenen Manschettenknöpfen und einer roten Nelke im Knopfloch. Alle Augen richten sich auf ihn, nicht nur wegen seiner dandyhaften Kleidung. Auch wenn seine Haare langsam grau werden, ist sein Gesicht immer noch das eines kleinen Jungen. Obwohl der Mann mit seinen 1,70 Meter nicht besonders groß ist, füllt er den gesamten Raum des dunklen Fernsehstudios. Er spricht über Resozialisierung, das Thema, dessen leuchtendes Beispiel er selbst ist. Jack Unterweger ist der Mann, der es aus dem Fegefeuer zurück auf die Erde geschafft hat.
16 Jahre zuvor, es ist der Abend des 11. Dezember 1974 im hessischen Eversbach, einem kleinen 2000 Einwohnerdorf rund 40 Kilometer von Marburg. Die 18-jährige Margret Schäfer ahnt nicht, dass sie gleich sterben muss. Das freundliche Mädchen mit den braunen Locken ist gerade auf dem Heimweg von einer Weihnachtsfeier ihres Kegelclubs in der Gaststätte Zum Hirsch, als sie vor dem Haus ihrer Eltern ihrer Nachbarin Barbara begegnet. Sie kennt Barbara schon lange, war früher sogar mit ihr befreundet, bevor Barbara aus dem Ort weggezogen ist. Die beiden unterhalten sich ein bisschen über dies und das und Barbara fragt Margret, ob sie schon nach Hause will. Eigentlich nicht, meint Margret, obwohl sie schon vor ihrer Haustür steht. Hier draußen ist selten was los und sie freut sich, ihre alte Freundin wiederzusehen. Barbara bietet Margret an, im Auto noch ein bisschen zu quatschen. Am Steuer des Wagens, einem Mercedes, sitzt ein Freund von Barbara, der sich als Jack vorstellt.
Jack Unterweger, der kleine Mann, der so gerne weiße Anzüge trägt, ist in den 80er Jahren ein Häftling und gleichzeitig ein Star. Am 20. Januar 1986 hat er die Erlaubnis bekommen, trotz seiner Haft die Premiere seines Stücks Endstation Zuchthaus im Wiener Volkstheater zu besuchen. Als er das Theater in seinem Smoking betritt, warten schon Fans und Fotografen. Jack lächelt. »Es ist schon seltsam«, sagt er zu den Reportern. »Mein erster Besuch in einem Theater ist gleich die Aufführung meines eigenen Stücks.«
Als sich Margret am 11. Dezember 1974 auf die Rückbank des Mercedes fallen lässt, unterschreibt sie damit ihr Todesurteil. Margret, Barbara und Jack fahren im Auto ein bisschen durch den dunklen Ort. Irgendwann hält Jack den Wagen am Hammerweiher an, einem bei Anglern beliebten See, in dem man Zander und Forellen fangen kann. Um diese Zeit angelt natürlich niemand mehr, die drei sind ganz allein. Das Schweigen in dem Auto ist unangenehm. Margret wird langsam nervös. Da dreht sich Jack nach hinten, greift ihr mit der einen Hand an die Brust und hält sie mit der anderen an der Schulter fest. »So, Mädchen, jetzt kommen wir zu dir.« Margret wehrt sich und schreit, »Tu mir doch nichts.« Ihre graublauen Augen starren Jack angsterfüllt an. Er fesselt sie mit dem Gürtel aus Barbaras Mantel und zischt ihr zu, »Wenn du ruhig bist und nichts sagst, dann tue ich dir nichts.« Nachdem er ihr die Hände auf den Rücken gefesselt hat, durchsucht er ihre Handtasche, zieht ein paar Scheine heraus, insgesamt 30 Mark. Jack fragt Margret, ob sie noch mehr Geld zu Hause hat. Ja, in ihrer Wohnung hätte sie noch 100 Mark in ihrer Brieftasche, antwortet sie erleichtert. Den beiden geht es also nur ums Geld, aber Jack geht es nicht ums Geld.
Alle setzen sie sich für ihn ein. Die spätere Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist begeistert von den Werken Jack Unterwegers. Der ORF-Journalist Peter Huemer schreibt 1987 einen flammenden Brief an den Direktor der Justizvollzugsanstalt Stein, in der Jack immer noch einsitzt. Wie wir wissen, sind die Resozialisierungserfolge unserer Strafanstalten nicht gerade überwältigend groß. Ich sage das nicht, um Kritik zu üben, meine aber, dass Konsequenzen sinnvoll und angebracht wären, sollte gerade Jack Unterweger ein Erfolgsbeispiel gelungener Resozialisierung sein. Andernfalls müsste man an der Ernsthaftigkeit des Resozialisierungswillens der Behörde zweifeln. Auch der Philosoph Alfred Kollerich, Herausgeber der bekannten österreichischen Literaturzeitschrift Manuskripte, kämpft für Jack Unterweger und erinnert sich an eine seiner Lesungen. Bei seiner Lesung war er so zart. In diesem Moment haben wir beschlossen, dass wir seine Begnadigung erwirken müssen.
Margret liegt immer noch gefesselt auf der Rückbank des Mercedes. Jack und Barbara haben ihr ihren Wohnungsschlüssel abgenommen. Barbara hat die 100 Mark aus ihrer roten Brieftasche genommen und auch einige von Margrets Kleidern, die sie in den Kofferraum des Mercedes legt. Gemeinsam fahren sie mit dem Wagen in Richtung Herborn, während Margret auf der Rückbank des Mercedes die ganze Zeit weint und schluchzt. »Ich tu doch alles, was ihr wollt, nur lasst mich bitte laufen.« Der Wagen fährt in Richtung des Herborner Schützenhauses und biegt dann in einen Waldweg ab und rollt langsam immer tiefer in den Wald. Irgendwann hält Jack an und bindet Margret los. »Zieh dich aus«, sagt er zu ihr. Da heult Margret noch lauter und fleht ihre Freundin Barbara an. »Bärbel, was will der nur von mir?« Doch die antwortet nur, »Dir passiert schon nichts. Ich weiß auch nicht, was der will.« Jack geht das alles nicht schnell genug und er schlägt Margret ins Gesicht. Schließlich zieht sich das Mädchen aus, bis sie komplett nackt ist, und Jack fesselt ihr die Hände auf den Rücken. Er öffnet die Wagentür und zieht Margret auf den Waldboden. Jack geht um das Auto herum und greift sich einen länglichen Gegenstand aus der Ablage vorne im Wagen. Margret kann nicht genau erkennen, was er da holt. Es ist eine Stahlrute, ein ausziehbarer Schlagstock, an dessen Ende eine Bleikugel befestigt ist. Jack legt den Arm um Margret und schiebt sie in den Wald. Von weitem könnte man denken, sie seien ein eng umschlungenes Liebespaar. Barbara bleibt im Wagen sitzen, während Margret nackt und gefesselt durch das Gebüsch stolpert. Zwischen den hohen Bäumen holt Jack zum ersten Schlag aus. Die Stahlrute trifft Margret ins Gesicht und das Blut spritzt. Immer wieder schlägt der Mann auf Margret Schäfer ein, die zu Boden geht und im Laub liegen bleibt. Aber er ist noch nicht fertig. Er schlingt ihr den Draht ihres eigenen BHs um den Hals und zieht zu. Auf die brutalste Art und Weise stranguliert der Mann die 18-Jährige und lässt ihre Leiche einfach im Wald liegen, ihren BH um den Hals gebunden. Das Ganze dauert keine 15 Minuten, dann lässt sich Jack neben Barbara auf den Fahrersitz des Mercedes fallen. Die kann uns auf jeden Fall nicht mehr verraten. Das ist alles, was er zu Barbara sagt. Dann verschwinden die beiden in ihrem Auto in die Nacht hinein.
Das war der erste Mord von Jack Unterweger. Zumindest der erste, der ihm nachgewiesen werden konnte. Was wissen wir denn eigentlich über diesen Mann, der dann mal Österreichs bekanntester Killer wird?
Johannes Unterweger, den alle nur Jack nennen, wird am 16. August 1950 als uneheliches Kind in der Kleinstadt Judenburg in der Steiermark geboren. Kennst du die Gegend da in der Steiermark?
Ich bin schon oft an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren, aber ich war noch nie selbst in Judenburg. Aber ich habe gehört, dass es eine sehr schöne historische Altstadt haben soll.
Aber schon eher ländlich, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, schauen wir uns das Leben mal an von dem Jack damals. Jacks Mutter ist die Kärntner Kellnerin Theresia Unterweger, ein Mädchen vom Land. Sie verlässt schon als Jugendliche ihr Elternhaus, um als Barfrau zu arbeiten. Hin und wieder stiehlt sie. Jacks Vater ist ein amerikanischer Soldat aus New Jersey, den seine Mutter in der italienischen Stadt Triest kennenlernt. Jack wird ihn nie kennenlernen. In seinem autobiografischen Buch Fegefeuer schreibt er später: Vom Erzeuger wurde nur der Name bekannt. Außer seinen Schwanzstößen lernte ich nie etwas von ihm kennen. Bei meiner Geburt war er bereits wieder unbekannt verzogen. Ein Tropfen vom amerikanischen Besatzungssperma blieb zurück und ging in ungewollte Produktion. Niemand wollte es, niemand kümmerte sich um die keimende Saat. Ich war noch ein schleimiger Batzen im quellenden Leib und schon Ärgernis. Als Theresia mit Jack schwanger ist, landet sie wegen Betruges im Gefängnis und kommt erst kurz vor seiner Geburt wieder frei. Jack ist gerade 2 Jahre alt, da kommt seine Mutter schon wieder ins Gefängnis. Der Zweijährige wächst ab da bei seinem Großvater in einem kleinen Tal in Kärnten auf, um ihn herum nichts als fast senkrechte bewaldete Berghänge. Sein Großvater Ferdinand Wieser ist ein harter Hund, im Dorf kennt man ihn als Säufer und Glücksspieler. Jack selbst schreibt, dass er Opfer einer brutalen Kindheit unter einem versoffenen, herumhurenden Großvater war. Die einzige Erinnerung an seine Mutter, die mittlerweile einen anderen amerikanischen Soldaten geheiratet hat, sind einige verblichene Nacktfotos von ihr, die der Großvater immer wieder aus dem Rahmen holt und ihm unter die Nase hält.
Wer hat denn von seiner eigenen Tochter Nacktfotos in einem Rahmen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Allerdings ist das alles aus Jacks Autobiografie, also Fegefeuer.
Ach so.
Und wie wir ja beide wissen, ist jetzt nicht alles so richtig wahrheitsgetreu, was da drin steht. Also das ist Jacks Version seiner Kindheit, das muss man immer dazu wissen. Also vieles davon ist nicht wirklich nachprüfbar. Aber du hast recht, die Vorstellung irgendwie von der Mutter Nacktfotos im Schrank liegen zu haben, ist schon ein bisschen komisch, oder? Selbst für Österreich ist das komisch.
Ja, wir haben ja einige Fälle, die noch viel weiter gehen als das. Aber ja, also sollte man nicht tun. Ich hoffe sehr, dass das erfunden ist von ihm.
Ja, also die Szene klingt auch sehr erfunden. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, also der Großvater holt immer die Nacktfotos raus und hält sie Jack unter die Nase und sagt dann: Schau her, hier bist du rausgeschlüpft. Nur die Schlampe hat keine Zeit für dich, noch weniger Geld, seit Jahren schickt sie mir nichts. Also so beschreibt es Unterweger selbst. In dem Buch behauptet er außerdem, seine Mutter sei eine Prostituierte gewesen. Angeblich habe er im Doppelbett neben seiner Mutter gelegen, während die mit ihren Freiern schlief. Aber da kommen wir wieder dazu, dass da nicht ganz viel Wahres immer dran ist. Denn das kann so eigentlich nicht stimmen, denn Jack hatte ein eigenes Schlafzimmer im 2. Stock über der Küche. Also kann er das eigentlich gar nicht mitbekommen haben. Das passt auch zu dem, was man in seinem alten Klassenbuch über Jack Unterweger liest. Da steht: Nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz genau. Kleiner Störenfried in der Klasse, untragbare Familienverhältnisse. In der Schule muss der kleine Jack in der ersten Reihe direkt vor dem Lehrerpult sitzen, damit der Lehrer ihn besser im Blick hat. Das kenne ich auch noch von früher. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Warst du eine brave Schülerin?
Ich war sehr brav und sehr gut in der Grundschule. Und deswegen musste ich in der ersten Reihe sitzen. Sie haben nämlich mich in die erste Reihe gesetzt und immer einen bösen, unter Anführungsstrichen, Buben neben mich.
Ach!
Weil sie dann dachten, ja, die tut nichts, die ist lieb, ja. Die haben nicht verstanden, dass ich die halt immer abschreiben lassen oder ihnen eingesagt habe.
Eingesagt ist vorgesagt in Österreichisch?
Ja, genau. Die richtigen Antworten ins Ohr geflüstert.
Ah, okay. Ja, siehst du, ich lerne hier heute auch was. Also warst du sozusagen das gute Beispiel?
Ja.
Na, immerhin. Also Jack muss immer vorne sitzen und gleichzeitig macht er ja so eine Art kriminelle Karriere. Sein Großvater nimmt ihn damals öfters nachts mit, um bei anderen Bauern heimlich Vieh zu stehlen. Außerdem hilft er seinem Opa beim Kartenspielen, um Geld zu betrügen. Zum Mittagessen gibt es ein oder mehrere Gläser Schnaps. So schreibt er das in seinem Buch, auch für die Kinder. Man darf nie Kind sein, deshalb verhärtet man. So erzählt es Unterweger später in einem Interview mit dem ORF.
Ja, da dürfte einiges schiefgegangen sein.
Wir wissen nicht, was davon stimmt, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass in der Kindheit einiges schiefgelaufen ist. Das ist, denke ich, sicher.
Das ist ja zumindest auch durch die Schule bestätigt, ne?
Genau. Und so zieht sich das auch später durch Jacks Leben. Er hangelt sich von Job zu Job und von Verbrechen zu Verbrechen. Er stiehlt und raubt, droht, entführt und schlägt sich. Dabei arbeitet er sich verbrechenstechnisch sozusagen hoch. Mit 16 wird er das erste Mal nach einem kleinen Diebstahl verhaftet. Dann folgen Raub, Autodiebstahl, Einbruch und Betrug. Jack arbeitet als Kellner, Hausbursche, Hilfsarbeiter, Diskjockey und auch als Zuhälter. Kurze Zwischenfrage an dich. Ist Hausbursche das österreichische Wort für Diener oder was ist ein Hausbursche?
Das hätte ich jetzt so gesagt, aber das Wort sagt mir eigentlich nichts.
Okay, vielleicht ist das so eine Art Butler oder so, jemand, der zu Hause irgendwie die Aufgaben erledigen muss, die keiner erledigen will. Also wenn ihr zu Hause einen Hausburschen habt, dann sagt gerne Bescheid. Es würde mich interessieren, was so die Arbeitsbeschreibung eines Hausburschen ist. Jack tingelt durch die Länder. Mal ist er für einige Wochen und Monate in Österreich, dann in der Schweiz, in Italien oder auch in Deutschland. Immer wieder landet er im Gefängnis, aber immer sind es recht kurze Haftstrafen. 9 Monate, 5 Monate, 7 Monate Gefängnis in Deutschland oder auch in Österreich. Immer wieder landet er auch im Rotlichtmilieu, nicht nur, weil dort die Menschen noch am warmherzigsten zu ihm sind. Schlampen und Huren, so beschreibt er das selber, erregen ihn. 1970, also mit gerade mal 20, entführt er ein 16-jähriges Mädchen und zwingt sie laut Polizeibericht mit brutalen Mitteln für ihn anschaffen zu gehen. 3 Jahre später, also 1973, nimmt er eine junge Krankenschwester als Anhalterin mit. Er fährt mit ihr in ein abgelegenes Waldstück und fängt noch im Auto an, mit den Fäusten auf sie einzuprügeln. Dann fesselt er sie mit einem Schal und will sie vergewaltigen. Jack würgt die Frau, will sie niederstechen. Die junge Krankenschwester hat Todesangst, vor allem als er sagt, dass er sowas schon öfter gemacht hat und noch nie angezeigt wurde. Sie wehrt sich heftig gegen ihn und Jack sagt, sie solle ihn bloß nicht anzeigen, sonst komme sie nie wieder heim. Irgendwann lässt er dann doch von ihr ab, wahrscheinlich weil sie sich so stark gewehrt hat. Kurze Zeit später fährt er mit einer Prostituierten an eine abgelegene Stelle, reißt ihr die Strumpfhose vom Leib, fesselt ihr die Hände auf den Rücken, misshandelt und missbraucht sie.
Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, gerät er dann das erste Mal unter Mordverdacht.
Ja, genau. Und zwar noch im selben Jahr. Es ist Sonntag, der 1. April 1973 am Salzachsee im Norden von Salzburg. Der See liegt still und abgeschieden zwischen Wäldern. Nur ein paar Angler genießen die Ruhe, bis laute Schreie die Stille zerreißen. Ein paar Jugendliche haben in der Nähe des Ufers eine schreckliche Entdeckung gemacht. Da treibt ein Mensch im Wasser, der knapp unter der Oberfläche schwebt. Der dunkle Oberkörper steht in unheimlichem Kontrast zu der bleichen Unterseite. Kurze Zeit später ist ein Streifenpolizist vor Ort, der versucht, den Körper mit einem Stock ans Ufer zu ziehen, aber der Stock rutscht immer wieder ab. Schließlich gelingt es ein paar Anglern, die Leiche mit Hilfe einer Angel aus dem See zu ziehen. Ich glaube, das ist für die Gerichtsmediziner nicht so die allerbeste Idee gewesen im Nachhinein, wenn man noch versucht, nach einer Leiche zu angeln.
Ja, bestimmt nicht. Da wäre ein Taucher oder ein beherzter Sprung ins Wasser bestimmt besser gewesen.
Wahrscheinlich schon. Aber trotzdem wird die Leiche natürlich nachher gerichtsmedizinisch untersucht. Die Tote ist weiblich und ihr Unterkörper ist komplett nackt. Sie hat lange dunkle Haare und trägt einen weißen Rollkragenpullover und ist etwa 25 bis 30 Jahre alt. 2 Dinge fallen den Salzburger Ermittlern direkt auf. An ihrer linken Hand trägt die Frau aus dem See einen goldenen Siegelring mit einem Bild der ägyptischen Königin Nofretete. Und dann ist da noch die Krawatte. Ihr Mörder hat eine rote Krawatte mit schwarz- und silberkarierten Streifen benutzt, um der Frau die Handgelenke auf den Rücken zu fesseln. Gut sichtbar war auf einer Seite der Krawatte zu lesen: Modensteiner Wels. Wels liegt etwa 100 Kilometer von Salzburg entfernt. Die Autopsie ergibt, dass die Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde, aber das war nicht die Todesursache. Der Mörder hat die Frau geknebelt, an Händen und Füßen gefesselt und sie dann im See ertränkt. Außerdem hat die Frau kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr gehabt, den fehlenden Verletzungen im Intimbereich nach aber einvernehmlich. Der Mörder hatte also wahrscheinlich erst Sex mit der Frau gehabt, sie dann verprügelt, gefesselt und wie ein Stück Dreck in den See geworfen. Aufgrund der Zahnfüllungen des Opfers sind die Ermittler sich ziemlich sicher, dass die Frau Jugoslawin sein muss. Und sie haben recht. Am nächsten Tag erscheint ein jugoslawischer Gastarbeiter namens Mato Horvat auf der Polizeiwache, um seine 24-jährige Frau Marika als vermisst zu melden. Marika war am Abend des 31. März noch mit dem Bus in die Stadt gefahren und nicht zurückgekommen. Die Ermittler vergleichen Fotos der Vermissten mit der Leiche aus dem See. Treffer. Trotzdem steht die Polizei vor einem Rätsel. Wer schlägt eine Frau, fesselt sie und wirft sie dann in einen eiskalten See, wo sie strampelnd ertrinkt? Und warum? Die Ermittler hoffen, dass sie dem Mörder mit der Krawatte auf die Spur kommen, aber vergeblich. Eine Verkäuferin bei Modensteiner in Wels erinnert sich nur vage an einen jungen Mann, der bei ihr 2 Wochen vor dem Mord eine solche Krawatte gekauft hat. Für eine Beschreibung reicht ihre Erinnerung nicht. Überall in Salzburg hängen die Ermittler Bilder von der Krawatte auf, aber niemand meldet sich. Der Mörder von Marika Horvat ist ein Phantom. Er scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.
Man weiß also da überhaupt nicht, wer es gewesen sein könnte. Aber durch den Mord an Margret Schäfer werden dann auch die Ermittler in Salzburg auf Jack Unterweger aufmerksam.
Genau, am 17. Januar 1975 wird Jack Unterweger in einer Bank in Basel in der Schweiz nach einer missglückten Erpressung verhaftet, als er gerade das Lösegeld von seinem Konto abheben wollte. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits 16 Vorstrafen. Im Juli wird Jack wegen mehrerer brutaler Angriffe auf insgesamt 4 Frauen in Salzburg vor Gericht gestellt. Er wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu 3 Jahren Haft verurteilt. Außerdem haben die österreichischen Behörden eine Vereinbarung mit ihren deutschen Kollegen getroffen, um Unterweger auch wegen des Mordes an der deutschen Margret Schäfer zu belangen. Ein Gutachter sagt damals in dem Prozess über Jack Unterweger: Im Triebleben zeigt er eine sexuelle Perversion mit einer sadistischen Komponente. Es handelt sich um einen gefühlsarmen, explosiven, aggressiven Psychopathen. Ein Jahr später wird Jack wegen des Mordes schuldig gesprochen, also wegen des Mordes an Margret Schäfer, und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wie ist das so mit den lebenslangen Haftstrafen in Österreich? Ist das so wie in Deutschland, dass man frühestens nach 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen kann?
Ja, das ist sehr ähnlich. Nach 15 Jahren kannst du einen Antrag stellen und wenn der dann irgendwann mal bewilligt wird, dann hast du, wenn du freigelassen wirst, noch 10 Jahre lang quasi Bewährung. Also es ist ein Freigelassenwerden auf Probe.
Also es ist auch in Österreich so, dass man frühestens nach 15 Jahren aus einer lebenslangen Haft entlassen werden kann.
Ja, ganz genau. Und das auch nur, wenn du nicht verdächtigt bist, wieder weiterzumachen mit dem, weswegen du im Knast bist.
Ja, okay. Also dann scheint das wirklich sehr, sehr ähnlich dem deutschen System zu sein eigentlich. Mhm.
Was das Und die angeht. Durchschnittliche Haftdauer von jemandem, der lebenslang sitzt, ist, da gibt es 2 verschiedene Angaben. Die eine sagt 17 Jahre und die andere sagt 22,5.
Okay, dann würdet ihr sogar über Deutschland liegen. Ich meine, ich habe das in irgendeiner Folge mal gehabt. Ich glaube, dass sie in Deutschland irgendwo bei knapp 20 liegt. Also da so dazwischen. Ja. Also dieses lebenslange Haft, da ist man nach 15 Jahren wieder frei. Das stimmt zumindest in Deutschland und in Österreich offensichtlich nicht so einfach.
Nein. Und wie geht's dann mit Jack weiter?
Ja, Jack wird als besonders gefährlich eingestuft und landet in der Justizanstalt Stein in der Abteilung D3 bei den Langzeithäftlingen. Durch seine Verurteilung werden auch die Ermittler im Fall Marika Horvat auf Jack aufmerksam. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Eine der Frauen, die von Jack angegriffen worden war, hatte vor Gericht eine interessante Aussage gemacht. Jack hatte die Frau namens Daphne in der Nacht des 13. Mai 1973 vor einer Bar in Salzburg angesprochen und ihr angeboten, sie in seinem Ford Mustang mitzunehmen. Aber statt sie nach Hause zu bringen, war Jack mit der Frau in ein einsames Waldstück gefahren, wo er sie geschlagen und missbraucht hatte. Zitat aus der Aussage von Daphne: Als ich schreien wollte, versetzte er mir abermals einen Faustschlag gegen den Hinterkopf, mit dem Gesicht lag ich im Dreck. Nun riss mir Unterweger die Schuhe von den Füßen. In weiterer Folge riss er mir die Strumpfhose vom Leibe, das heißt, er zog sie mir völlig aus. Schließlich drehte er meine linke Hand auf den Rücken und knüpfte die Strumpfhose daran. Anschließend drehte er mir die rechte Hand auf den Rücken und knüpfte auch diese an die Strumpfhose. Zwischen den beiden aneinander geknüpften Händen befand sich abermals ein Knopf. Trotzdem hatte ich etwa 10 Zentimeter Spielraum. Die Handrücken hatte ich etwa aneinander. Daphne waren die Hände mit der gleichen Technik auf den Rücken gefesselt worden wie bei der ermordeten Marika Horvat. Aber es gibt noch mehr Parallelen. Fällt dir vielleicht noch irgendwas auf, vor allem wenn wir jetzt noch an den Mord an Margret Schäfer denken?
Auf jeden Fall. Ich möchte nur vorher noch was erklären. Und zwar, wenn Daphne von einem Knopf spricht, meint sie einen Knoten.
Ach so. Ah, Knopf ist ein österreichisches Wort für Knoten?
Ja. Mhm.
Ich habe die ganze Zeit gewundert, warum die da einen Knopf in ihrem BH hat, aber dann verstehe ich das. Also die Hände sind...
Genau, ein Knopf in der Strumpfhose wäre jetzt ein Knoten gemacht in der Strumpfhose.
Ah, okay. Das heißt, er bindet praktisch erst den rechten Arm fest oder macht eine Schlinge um den rechten Arm, dann um den linken Arm und dann gibt es in der Mitte zwischen den beiden Schlingen nochmal...
Den Knopf. Ah, genau.
Okay. Ja. Siehst du, ich lerne heute sehr viel über Österreich. Sehr vielen Dank dafür. Wir waren bei den Parallelen, genau.
Genau. Naja, also er bringt seine Opfer mit einem Auto an einen abgelegenen Ort, wie jetzt den Salzachsee oder in ein Waldstück. Und dann lässt er die Opfer sich ausziehen. Er zwingt sie dazu. Ja. Dann fesselt er das Opfer auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dafür nutzt er oft Kleidungsstücke von seinem Opfer, wie die Strumpfhose, wie den BH. Zum Schluss dann erwürgt er die Frauen. Und das war's.
Ja, das ist ganz interessant, weil er scheint ja schon irgendwie geplant zu handeln, aber er bringt sich kein Mord- oder kein Fesselungswerkzeug mit. Er nutzt das, was er vorfindet. Also er benutzt die Kleidung der Opfer, um sie zu fesseln und auch am Ende, um sie zu töten. Das ist eine Parallele, die sich durch all diese Fälle irgendwie zieht.
Mhm. Er weiß natürlich, dass er so etwas vorfinden wird.
Stimmt.
Also in gewisser Weise ist es vorhersehbar.
Das stimmt. Aber er hat jetzt keinen Strick dabei oder oft keine zusätzliche Mordwaffe, sondern benutzt halt seine Hände und das, was gegeben ist. Das wird später auch noch wichtig werden, denn diese Art, die Opfer zu entführen und am Ende umzubringen, die taucht ja noch ein paar Mal auf. Ich glaube, das kann man an der Stelle ohne Spoiler schon mal sagen.
Ja.
Leider gelingt es den Ermittlern nicht, Jack den Mord an Marika Horvath nachzuweisen, obwohl es da so viele Parallelen gibt. Denn Jack redet sich raus und bekommt außerdem von seiner damaligen Freundin ein Alibi für die Tatzeit. Das Alibi stellt sich zwar später dann als Lüge heraus, aber da ist Jack schon wegen des Mordes an Margret Schäfer zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Da bist du jetzt wieder die österreichische Justizexpertin. Zweimal lebenslange Haft scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Also er ist jetzt schon mal verurteilt, er kann jetzt nicht nochmal verurteilt werden. Das kann jetzt nicht einfach verdoppelt werden.
In den USA ist sowas ja möglich,
genau,
dass man 3-4 Mal lebenslang bekommt. Und ich frage mich dann immer, ja, wie soll denn jemand 400 Jahre im Gefängnis absitzen?
Ist eher ein Symbolurteil.
Ja, in Österreich, soweit ich weiß, ist das nicht möglich, nein.
Genau, und das wird jetzt ja, diese Karte ist jetzt sozusagen gezogen. Er ist jetzt schon in lebenslanger Haft, da kann man jetzt nicht einfach nochmal lebenslang draufpacken und deswegen werden die Ermittlungen gegen ihn auch eingestellt. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jack sitzt im Knast und startet eine zweite Karriere. Aus dem Mörder Jack Unterweger wird der Schriftsteller und Dichter Jack Unterweger. Den Anstoß dazu gibt ihm eine junge Frau, die Journalistin Sonja Eisenstein. Die hatte über einen Freund von dem jungen Jack Unterweger erfahren, der nach dem Mord an der deutschen Margret Schäfer in der Justizanstalt Stein sitzt. Und sie schreibt Jack einen Brief. Die beiden schreiben sich hin und her und Sonja ist fasziniert von Jacks Schuldbewusstsein. In seinen Briefen gibt er ohne Ausreden zu, dass er Margret ermordet hat. Und er sagt, dass ihn die Schuldgefühle so sehr quälen, dass er sogar über einen Selbstmord nachdenkt. Er schickt ihr dann ein selbstverfasstes Gedicht, in dem er den Tod als Liebhaber beschreibt, auf den er sich freut. Ich kann das kurz vorlesen. Liebesgedicht an den Tod. Auch zu mir kommst du einmal, du vergisst mich nicht. Und zu Ende ist die Qual und die Kette bricht. Noch erscheinst du fremd und fern und bist lebendig tot. Stehst als kühler Stern über meiner Not. Aber einmal wirst du nah und voll Flammen sein. Komm, Geliebter, ich bin da, nimm mich mit, ich bin dein. Und die Sonja ist ganz begeistert von diesem Gedicht. Also das scheint ja irgendwie immer zu funktionieren. Schöne Gedichte schreiben und dann vor allen Dingen so tun, als ob man sie selbst geschrieben hätte.
Ja, welche Frau liebt keinen Poeten?
Ja, und dann noch einen, der sich selber hinsetzt und sich so tolle, zärtliche Worte überlegt. Ja, leider ist Jack nicht so ein Poet, denn das Gedicht hat er geklaut. In Wirklichkeit stammt es von Hermann Hesse und heißt Der Wanderer an den Tod. Jack hat lediglich den Titel und einige Worte geändert. Sonja fällt es nicht auf. Die denkt, dass sie ein verborgenes Talent entdeckt hat und bietet Jack an, ihm das Nachholen seines Schulabschlusses zu bezahlen. Also beginnt Jack in der Justizanstalt seinen Mittelschulabschluss nachzuholen. Vielleicht ganz kurz für mich als deutsche Kartoffel, welcher Abschluss ist der Mittelschulabschluss?
Da ich mich jetzt mit dem deutschen Schulsystem nicht ganz so gut auskenne, kann ich dir nur erklären, was das in Österreich ist.
Also nach wie vielen Jahren sozusagen?
Das wäre die 8. Schulstufe.
Also habt ihr denn ein dreigliedriges Schulsystem nach der Grundschule sozusagen? Oder?
Es gibt Grundschule, das heißt die Volksschule.
Ja.
Dann kannst du Unterstufe machen im Gymnasium oder Hauptschule.
Ja.
Heute gibt es keine Hauptschulen mehr, die sind seit 2008 durch neue Mittelschulen ersetzt worden.
Okay.
Aber damals wäre es eine Hauptschule gewesen, die er besucht hat. Und dann kannst du in eine höhere Schule weitergehen, in ein Gymnasium oder eine Lehre machen natürlich.
Das heißt, der Mittelschulabschluss ist sozusagen der niedrigste Schulabschluss, den man machen kann?
Ja, genau, das ist noch Pflichtschule.
Ah, okay, dann wäre das wahrscheinlich vergleichbar mit dem deutschen Hauptschulabschluss, wobei es Hauptschule eben auch fast bei uns nicht mehr gibt. Also nur, dass ich das nachvollziehen kann. Ja, Jack ist ein ganz fleißiger Schüler. Er lernt und liest viel. Im Februar 1978 macht er seinen Abschluss. Die besten Noten hat er im Fach Religion. Das fand ich auch sehr interessant. Danach belegt er mehrere Fernkurse in kreativen Schreiben. Auch die finanziert ihm sein erster großer Fan Sonja Eisenstein. Die wird erst Jahre später feststellen, was für ein gefährlicher und skrupelloser Mann sie mit seinem Charme eingewickelt hat.
Und dann geht die Literaturkarriere von Jack Unterweger so richtig los.
Ja, genau. Also ehrlich gesagt für mich ziemlich überraschend, aber wir können ja gleich nochmal darüber reden, was die Leute irgendwie in ihm gesehen haben und was sie an ihm gefunden haben. 1982 veröffentlicht Jack aus der Haft seine Gedichtsammlung »Tobendes Ich«. Der Direktor der Justizanstalt erlaubt ihm sogar, sein Buch im Gefängnis vorzustellen. Ein Jahr später erscheint Jacks erster Roman »Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus«. In dem Buch erzählt Jack seine Lebensgeschichte und mischt dabei Biografie mit Fiktion. Er behauptet zum Beispiel, Preisboxer zu sein oder auch, haben wir gerade schon gehabt, dass seine Mutter eine Prostituierte war. Alles Dinge, die später nie bewiesen werden können. Außerdem endet sein Buch mit seinem ersten Gefängnisaufenthalt im Jahr 1973, also bevor er Margret Schäfer ermordet. Jack widmet Fegefeuer dem damaligen Direktor seines Gefängnisses, der seinem Lieblingshäftling viele Privilegien ermöglicht. Mit diesem Roman wird Jack 1983 schließlich zum Liebling der österreichischen Literaturszene, die ihn einen Häfenpoeten feiert. Ist Häfen Knast auf Österreichisch? Oder habe ich das jetzt so falsch ausgesprochen?
Nein, du hast es sehr, sehr süß ausgesprochen. Häfen wird man sagen.
Häfen, okay.
Also mehr wie die Hefe.
Okay.
Häfen steht für Gefängnis, ja, und jemand, der im Gefängnis sitzt, wäre ein Häfenbruder.
Ein Häfenbruder, das ist schön. Also was bei uns der Knasti ist, ist bei euch der Häfenbruder.
Ja, es wird jetzt so normalerweise nicht gesagt, aber es ist ein Wort, das wahrscheinlich alle kennen.
Okay. Ich habe das Gefühl, in Österreich klingt alles immer netter. Häfenbruder könnte auch einer sein, der dir mit Hefe aushilft, wenn du gerade Probleme beim Backen hast.
Beim Bäcker.
Ja, so was Nettes einfach.
Ja, sehr nett. Und Jack ist eben ein Häfenpoet.
Ein Häfenpoet, genau. Und die Karriere von Jack wird jetzt sogar international. Sogar in den USA wird über Unterweger berichtet. Die Medien nennen ihn dort Jack the Writer, in Anspielung auf den berühmten Serienmörder Jack the Ripper. Und Jack bleibt fleißig. Er schreibt Theaterstücke, einen weiteren Roman und sogar Kindergeschichten. ORF Radio sendet 50 seiner Kurzgeschichten im Gute-Nacht-Programm »Das Traummännlein kommt«. Kennst du dieses Programm? Ist es sowas, was Kinder abends gucken, damit sie ins Bett gehen danach?
Ja.
Ah, okay. Ja, in Deutschland gibt es das Sandmännchen. Ich vermute, das ist
genau, sowas wie das Sandmännchen.
Mhm. Ah, okay. Seine Lesungen im Gefängnis werden mittlerweile im Fernsehen übertragen und von Prominenten und Politikern besucht. Außerdem schreibt Jack aus dem Knast Briefe an Schauspieler und Autoren, damit die sich für seine Freilassung einsetzen. Kaum einer von ihnen kann sich vorstellen, dass von dem kleinen Mann mit dem Gesicht eines kleinen Jungen irgendeine Gefahr ausgeht. Besonders bei seinen Lesungen wirkt Jack zart und verletzlich. Er weiß, welche Rolle er spielen muss, um an sein Ziel zu kommen. 1985 schreiben zahlreiche Vertreter der intellektuellen Elite Österreichs Briefe an den damaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger, in denen sie um Jacks Begnadigung bitten. Immer wieder gibt es offene Briefe und Petitionen, unterstützt von berühmten Autoren wie der späteren Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek aus Österreich oder Günter Grass aus Deutschland. Aber auch Schauspieler wie Erika Pluha oder Wissenschaftler wie der bekannteste österreichische Sexualforscher Ernest Bornemann setzen sich für Unterweger ein. Was glaubst du, was hat die Faszination Jack Unterwegers auf diese Prominenten ausgemacht? Warum haben sich so viele für ihn eingesetzt?
Ich glaube, er hat sehr schnell gelernt, sich sehr gut einzufügen in diese High Society. Und das wird ihnen geschmeichelt haben. Ja, da kommt ein Typ daher, der ist wahnsinnig interessant, weil Verbrecher, naja, das ist schon was sehr Interessantes einfach. Und wenn er dann halt so nett aussieht und durch seine Körpergröße und Statur nicht gefährlich wirkt, dann kann man sich das halt so schwer vorstellen, dass er wirklich gefährlich sein könnte. Durch seine Eloquenz, durch seinen Charme hat er da einfach gut reingepasst. Und ich glaube auch, dass es sowas gewesen sein könnte wie, na was der hat unterschrieben für den? Na, der wird's wissen, dann mache ich das auch.
Das finde ich sehr, sehr interessant, was du sagst, weil das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und was mich auch so fasziniert, ist, dass es ja vor allem die Kulturelite in Anführungsstrichen ist, die sich für ihn einsetzt. Also das sind jetzt nicht so Z-Prominente, da ist jetzt kein hier euer Opernball-Mensch. Mörtel Lugner, ja, also das ist
Richard Lugner.
Ja, genau, Richard Lugner. Das ist so, das sind schon so die wirklich, wie du gesagt hast, die High Society, ne, die dann so ein bisschen vielleicht auch auf ihn runtergucken können, wie so ein Sozialexperiment. Schau mal, was wir jetzt ermöglichen können. Und der Punkt, den du gerade aufgeführt hast, mit der eine hat unterschrieben, da unterschreibe ich auch. Da hast du auf jeden Fall recht mit. Einer der Journalisten, die damals zu denen gehören, die Jack Unterweger unbedingt freilassen wollen, schreibt Jahre später sehr treffend: Wir handelten hauptsächlich nach dem Grundsatz, gibt's was zu unterschreiben für eine gute Sache, dann unterschreibst halt. Edel sei der Promi, hilfreich und gut. Das Dunkle an so einem Typen, das macht die Intellektuellen an. Ja, wie du siehst, das fasst es als relativ gut zusammen. Allerdings sind diese ganzen Briefe und Petitionen erstmal nicht erfolgreich. Bundespräsident Kirchschläger weigert sich, Jack nach nur 10 Jahren Haft zu entlassen und verweist dabei auf das Gesetz. Auch in Österreich müssen zu einer lebenslangen Haftstrafe Verurteilte mindestens 15 Jahre absitzen, bevor das erste Mal über eine Freilassung gesprochen wird. Und Jack sitzt zu diesem Zeitpunkt eben erst 10 Jahre hinter Gittern. Also müssen Jack und seine Unterstützer noch mindestens 5 Jahre warten. In der Zwischenzeit gibt er weiter den geläuterten Verbrecher, dem das Schreiben geholfen hat, aus dem langen Schatten seiner schlimmen Kindheit zu treten, die er ja auch sehr dramatisiert immer wieder. Und er begründet zum Beispiel später den Mord an Margret Schäfer damit, dass sie ihn so sehr an seine Mutter erinnert habe und dass er so einen Hass auf seine Mutter hatte und gar nicht anders handeln konnte. Gleichzeitig ändert sich auch in der österreichischen Politik einiges. 1970 gewinnt die sozialdemokratische SPÖ bei den Nationalratswahlen die absolute Mehrheit und bleibt dann insgesamt 30 Jahre in verschiedenen Koalitionen an der Macht. Die Politik der regierenden SPÖ wirkt sich direkt auf die Geschichte von Jack Unterweger aus. Und der Justizminister Dr. Christian Broder baut die Partei mit ihrer Mehrheit das österreichische Justizsystem um. Alles unter dem Stichwort Resozialisierung. Kurzer Einschub, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich muss sagen, ich glaube absolut daran, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat, weil einfach Wegsperren eben auch keine Lösung ist. Wie siehst du das?
Ich sehe das auch so, weil dadurch nach einer Freilassung die Rückkehr in ein normales Leben wahnsinnig schwer ist. Also man muss sich das natürlich anschauen, je nach Fall, je nach Verbrechen. Aber prinzipiell bin ich für eine zweite Chance. Ob es eine dritte geben sollte oder eine vierte, eine fünfte, ja,
Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Also ich glaube, man muss schon eine zweite Chance bekommen, aber natürlich nur unter gewissen Auflagen. Ich würde halt nicht so weit gehen wie Dr. Broder damals. Der träumt sogar von einer gefängnislosen Gesellschaft. Da soll Österreich Vorreiter werden für ganz Europa.
Und heute schauen wir nach Norwegen.
Gibt es da eine gefängnislose Gesellschaft?
Nein, keine gefängnislose Gesellschaft, aber viel nettere Gefängnisse.
Interessant, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Es gibt so einen Film von Michael Moore, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, tut mir leid.
Wir werden das recherchieren und nachreichen.
Genau, wo er vor allem in Europa oder überhaupt auf der Welt herumfährt und sich anschaut, aha, wie macht's denn ihr das? Also in Frankreich das Schulessen, das ist anscheinend besonders gut und in Norwegen die Gefängnisse. Und es ist ein ganz anderes Gefängnissystem in Norwegen. das mehr auf Sozialisierung, Resozialisierung aus ist, als auf das bloße Wegsperren.
Genau, das zeigen ja eigentlich alle Studien, dass das auch nichts bringt, die Leute einfach wegzusperren und dann kommen die nach 15 oder 20 Jahren raus und haben gar keine Perspektive. Also natürlich werden dann viele von denen wieder kriminell, weil sie ja gar keine andere Möglichkeit haben. Gut, Jack ist jetzt das extreme Gegenbeispiel. Der hat im Prinzip alle Möglichkeiten. Da kommen wir aber gleich zu. Am 27. April 1990, die 15 Jahre Mindesthaft sind gerade rum, kommt es dann zu einer Anhörung, in der über die Freilassung von Jack Unterweger verhandelt wird. Jack wird dabei von Promi-Anwalt Georg Zanger vertreten, der dem Gericht eine Unterstützungserklärung überreicht, die die Unterschriften von ungefähr jedem trägt, der damals in Österreich in Literatur und Kunst Rang und Namen hat. Die Erklärung endet mit dem Satz: Am Fall Unterweger wird die österreichische Justiz gemessen werden. Auch der vom Gericht bestellte Gutachter kommt zu dem Schluss, dass Jack nicht nur seine Taten und seine Schuld verarbeitet hat, sondern dass seine Arbeit als Schriftsteller ihm sogar helfen wird, seine Energien zu kanalisieren, also nicht mehr straffällig zu werden. Das perfekte Beispiel für Resozialisierung.
Das perfekte Beispiel für einen tiefen Griff ins Klo.
Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Ja, du hast recht, es ist ein dicker, dicker Irrtum. Am 23. Mai 1990, nach genau 15 Jahren und 4 Monaten hinter Gittern, ist Jack Unterweger mit fast 40 wieder ein freier Mann. Für die Medien ist seine Freilassung ein riesiges Ereignis. Die Tageszeitung Kurier packt sie sogar auf die Titelseite. Nach 15 Jahren im Gefängnis frei, Jack Unterweger 40, lautet die Schlagzeile. Und in diesem Ton geht der Artikel weiter. Er ist Bestsellerautor, hat 7 Bücher geschrieben und will seinen Roman Fegefeuer, die Reise ins Zuchthaus, nun ein zweites Mal verfilmen. Die Rede ist von Jack Unterweger, 40 Jahre alt, Ex-Häftling in Stein, wegen Mordes an einem 18-jährigen Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Einzelzelle wurde er zum Literaten. Heute, nach mehr als 15 Jahren Haft, öffnen sich für ihn die Gefängnistore. Gut, dass er einen Menschen umgebracht hat, wahrscheinlich sogar mehr als einen Menschen, ist Nebensatz wert. Aber er schreibt halt so schön. Ja, aber so geht's ja eigentlich weiter, ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Ex-Häftlingen, die nur schwer wieder zurück ins Leben finden und oft nicht mal die Chance auf einen Job haben, auch darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, fällt Jack ziemlich weich. Er wird schnell zum Liebling der Wiener Schickeria. Ich glaube, Seitenblicke-Gesellschaft ist das Wort dafür. Das fand ich sehr interessant, habe ich in einem Artikel gelesen.
Ja, es sind beide sehr schöne Wörter.
Seitenblicke-Gesellschaft sind so ganz schicke Leute oder was?
Seitenblicke ist nach den Nachrichten, auf ORF1 kommt Sport, auf ORF2 kommen die Seitenblicke.
Ah.
Das sind so die Kultur-News.
Okay.
Also wer war wieder auf welcher Premiere und sowas.
Ah, okay, okay.
Und die Leute, die dort zu sehen sind, in den Seitenblicken, die dort interviewt werden, das ist halt die Seitenblicke-Gesellschaft.
Und dazu gehört der gute Jack jetzt auch. Er genießt das auch richtig. In seinem weißen Discoanzug mit Blume in Knopfloch wird er von Party zu Party gereicht. Und auch die Medien lieben Jack. Er posiert für zahlreiche Zeitschriftencover, mal als Dandy in Nadelstreifen oder in Schwarz-Weiß mit nacktem tätowierten Oberkörper. Schon eine Woche nach seiner Entlassung aus der Haft kauft sich Jack einen Mercedes. Es ist das erste von insgesamt 6 Luxusautos, das er in seiner Zeit als Literaturstar fahren wird. Alle mit demselben Kennzeichen, W für Wien vermute ich mal, und dann Jack 1. Das heißt, bei euch kann man gut mit den Kennzeichen rumprotzen und seinen eigenen Namen als Kennzeichen machen.
Es gibt die Möglichkeit, Wunschkennzeichen zu haben, ja.
So was Schönes haben wir nicht. Naja, der Jack bekommt außerdem noch Förderung vom Land, schreibt weiter Romane und Theaterstücke und tourt mit Lesungen und Tourneen überall durch Österreich, während er flirtet wie ein Wahnsinniger. Jack hat einen Schlag bei den Frauen. Die mögen seinen Charme, sein jugendliches Aussehen und natürlich auch seine dunkle Aura. Der Stempel Frauenmörder scheint für einige Frauen ziemlich sexy zu sein. Kannst du dir das erklären, wenn du jetzt auf einer Party der Seitenblicke-Gesellschaft, wo du eingeladen wurdest, einen jungen Mann kennenlernst, der sagt, guten Tag, ich bin der Jack, ich bin Frauenmörder?
Für mich als True-Crime-Podcasterin ist das, glaube ich, wieder ganz was anderes. Aber prinzipiell, ja, viele Frauen oder überhaupt viele Menschen fühlen sich halt von so einer dunklen Seite angezogen. Viele haben auch das Bedürfnis, jemanden zu retten oder haben unbewusst das Gefühl, dass sie gerade an der Seite von so jemandem besonders sicher wären. Weil mir wird er ja nichts tun, aber er kann mich, weil er ja ein Mörder ist. oder sonst was.
Ah.
Er kann mich vor anderen bösen Menschen beschützen, weil er hat das in sich.
Ja, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Das finde ich sehr naheliegend und sehr schlau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es bei, sind ja nun mal meistens Frauen, die sich in Mörder verlieben, was vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass die meisten Mörder, die in Gefängnissen sitzen, nun mal männlich sind. Aber man weiß das ja von Leuten wie Charles Manson zum Beispiel, dass der säckeweise Liebesbriefe in Haft bekommen hat von Frauen. Mhm. Und ich glaube, was du gesagt hast, dieser Punkt, dass man ihn vielleicht retten kann, spielt da bestimmt auch eine Rolle. Der hat ja einfach, dem fehlt einfach nur die richtige Frau an der Seite, der richtige Mensch, der ihn auf den richtigen Weg bringt und so.
Ja, ganz genau.
Mhm. Ja, funktioniert halt irgendwie nicht so richtig.
Nee, sollte man mal mit seinem Therapeuten drüber sprechen.
Im besten Fall schon, denn während Jack mit Schreiben, Shampoos und der Schönheit des Lebens beschäftigt ist, beginnt eine Mordserie an Prostituierten. Knapp ein halbes Jahr nach Jacks Entlassung aus der Haft stirbt in Graz die 39-jährige Prostituierte Brunhilde Masser. Schon seit 10 Jahren geht sie auf den Strich, auch in der Nacht zum 26. Oktober 1990. Um 0.15 Uhr trifft sie noch einen alten Bekannten, einen Taxifahrer. Der fragt sie, warum sie so spät abends noch arbeitet, wo fast alle anderen Prostituierten schon Feierabend gemacht haben. Brunhilde antwortet ihm, dass sie noch auf einen letzten Kunden hofft. Und kurz darauf begegnet sie dem letzten Kunden und das ist wirklich sprichwörtlich der letzte Kunde. 2 Monate später, im Januar 1990, finden spielende Kinder ihre Leiche in einem Bach, in einem Waldstück 15 Kilometer nördlich von Graz. Sie ist nackt, bis auf ihren Schmuck ihre Handtasche fehlt. Wahrscheinlich wurde sie mit einem Stück Stoff erdrosselt und sie wird nicht die einzige tote Prostituierte in dieser Zeit bleiben. Am 5. Dezember 1990 wird Heide Hammer in ihrem Revier am Bahnhof von Bregenz am Bodensee zum letzten Mal lebend gesehen. In der Nacht zum 7. März 1991 verschwindet dann Elfriede Schrempf spurlos von ihrem Stammplatz auf dem Straßenstrich am Grazer Volksgarten. Und nicht nur in Graz, auch in Wien geht ein Mörder um. In der Zeit vom 8. April bis zum 7. Mai 1991, also in nicht mal einem Monat, werden in Wien gleich 4 Frauen vom Strich entführt, ermordet und nackt an einsamen Orten abgelegt. Silvia Zagler, Sabine Moizzi, Regina Prehm und Karin Erolu. Bei der Polizei gehen erste Gerüchte um, ein unheimlicher Prostituiertenmörder könnte sie getötet haben. Niemals zuvor sind in Wien 4 Prostituierte aus derselben Gegend ermordet worden. Die Leichen der 4 Wienerinnen werden alle im Wiener Wald gefunden. Vielleicht kannst du uns was über die Ecke von Österreich erzählen, weil ich kenne die ehrlich gesagt gar nicht.
Wiener Wald ist nicht nur eine Restaurantkette.
Genau, ich kenne Wiener Wald nur als Restaurantkette.
Sondern es ist auch ein nicht sehr hoher Gebirgszug.
Aber es ist jetzt nicht so ein Wald in Wien.
Nein, es ist kein Wald in Wien. Es ist eine Gebirgsgruppe, ich habe extra nachgeschaut, circa 1000 Quadratkilometer.
Okay.
Wo auch viele Ortschaften drin liegen. Und es ist sehr schön zum Spazierengehen dort. So ein Naherholungsgebiet für die Wiener.
Ich hatte mir das so vorgestellt wie so einen kleinen Park in der Nähe von Wien, wo halt ein paar Bäume stehen. Es ist schon ein bisschen was größer.
Es ist ein bisschen was Größeres.
Okay, genau. Gut. Fakt ist auf jeden Fall, zu diesem Zeitpunkt hätte man die Parallelen zu Jacks anderen Verbrechen sehen können. Wir haben es ja eben schon aufgezählt. Also der Täter lockt die Frauen in seinem Wagen, dann fährt er mit ihnen weit raus an einen abgelegenen Ort, zum Beispiel in einen Wald. Dort müssen die Opfer sich ausziehen und das Opfer wird auf eine bestimmte Art und Weise mit seiner eigenen Kleidung gefesselt. Dabei wird die Frau misshandelt und am Ende erwürgt oder erdrosselt. Die Leiche bedeckt der Täter meist nur notdürftig mit Ästen, sodass sie irgendwann gefunden wird. Also gibt sich nicht so große Mühe, die Leiche zu verstecken.
Mhm.
Den Ausweis seines Opfers nimmt der Täter mit. Den Schmuck lässt er meist liegen oder an den Opfern dran. Auf Jack Unterweger als Verdächtigen kommt zu diesem Zeitpunkt keiner. Im Gegenteil, und das war was, als ich das erste Mal gelesen habe, konnte ich das gar nicht glauben. Jack arbeitet gerade zu diesem Zeitpunkt, als die Prostituierten ermordet werden, als Autor und Reporter für die Sendung Journal Panorama des öffentlich-rechtlichen Radiosenders Ö1. Eine der renommiertesten Nachrichtensendungen des Landes, so hat es mir zumindest Wikipedia gesagt, aber du scheinst es auch zu kennen.
Ö1 ist ein sehr guter Sender mit vielen guten Beiträgen, Interviews und unter anderem klassischer Musik.
Also ist schon journalistisch ein sehr anspruchsvoller
Sender, ist jetzt kein Boulevard-Sender.
Ja,
okay, gut.
Ja, nein, nein.
Jack arbeitet jedenfalls für die und einer seiner Beiträge für das Magazin, der am 5. Juni 1991 ausgestrahlt wird, trägt den Titel Die Angst im Rotlichtmilieu. Dabei geht es darum, dass die Polizei nach dem Verschwinden von 4 Prostituierten in Wien immer noch im Dunkeln tappt. Jack interviewt für den Beitrag den Leiter der Ermittlung, Max Edelbacher. Und in dem Interview fragt Unterweger, muss es für einen Beamten nicht frustrierend sein, wenn man sozusagen gegen diese tote Wand rennt?
Das ist eine unfassbare Frechheit, die er an den Tag legt. Eine Unverfrorenheit.
Das musst du dich ja erstmal trauen.
Mhm.
Also der hat die umgebracht und geht danach zum Leiter der Ermittlungen zum Interview und plaudert da fröhlich mit dem und sagt, ach, das tut mir leid, dass ihr es so schwer habt, dass ihr den Mörder gar nicht fangen könnt. Also das ist schon, das musst du dich erstmal trauen.
Ja.
Die Prostituiertenmorde scheinen Jack Unterweger sehr zu faszinieren. Nach seiner Radiosendung schreibt er für die Illustrierte Falter einen langen Artikel darüber, in dem er sich über die Arbeit der Polizei auslässt und sich selbst zum Kämpfer für die Rechte dieser Frauen aufschwingt. Zitat aus dem Artikel: Die Toten im Wienerwald sind bloß weitere Argumente, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Prostituierte ihre Arbeit so ausüben kann, dass sie auch von dieser Gesellschaft gestützt wird. Je sicherer die Prostituierte in der Gesellschaft ist, umso sicherer kann sie arbeiten und umso geringer ist die Gefahr, dass sie Opfer eines Verbrechens wird.
Das ist ja gar nicht so falsch.
Das ist gar nicht so falsch, wenn man vergisst, dass er selber der Verbrecher ist, der die Gefahr für die Prostituierten ausmacht.
Ja, natürlich. Aber es gibt ja dann doch einen, der Jack Unterweger endlich auf die Schliche kommt.
Ja, genau, das ist der Ermittlungsleiter Max Edelbacher, über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Dem wird nämlich erst einige Tage nach seinem Interview für das Magazin klar, wer ihm da das Mikro unter die Nase gehalten hat. Als er seiner Frau von dem freundlichen Reporter Jack Unterweger erzählt, schaut die ihn schockiert an und sagt, der Jack Unterweger, der hat doch mal eine Frau umgebracht. Daraufhin beauftragt Edelbacher seine Kollegen Unterweger zu überprüfen und dann kommt da noch dieser Hinweis aus Salzburg. Einen der Ermittler von damals hat der Mord an Marika Horvath vor 17 Jahren nämlich einfach nicht losgelassen. Er ist immer noch davon überzeugt, die junge Arbeiterin wurde von Jack Unterweger ermordet. Damals konnten sie Jack nichts beweisen und als der dann für den Mord an Margret Schäfer verurteilt wird, waren die Ermittlungen eingestellt worden. Als der Salzburger Inspektor von den Prostituiertenmorden in Wien hört, wendet er sich an den Ermittlungsleiter Edelbacher, doch der ist erst skeptisch. Auf den ersten Blick scheint Jack Unterweger wirklich das perfekte Beispiel für einen Mann zu sein, der seine zweite Chance nach dem Gefängnis genutzt hat. Jack verdient gutes Geld und hat eine teure Wohnung in einem schicken Wiener Bezirk. Das heißt ja nicht Viertel bei euch, sondern Bezirk, richtig?
Bezirk.
Ja, das weiß ich zufällig. Also er lebt sehr gut, er trifft sich häufig mit Freunden in Cafés und Restaurants und die Vorstellung, dass da ein Schriftsteller und Journalist herumfährt, Prostituierte ermordet und danach den Polizeichef bei Kaffee und Kuchen zum Interview bittet, ist einfach zu verrückt, um sich es wirklich vorstellen zu können. Deshalb hat Edelbacher auch nichts dagegen, als Jack Unterweger 5 Tage nach dem Interview nochmal in seinem Büro auftaucht. Er will nach Los Angeles, um dort als Reporter einen Bericht über die dortige Polizeiarbeit zu schreiben und fragt Edelbacher, ob der vielleicht jemanden bei der dortigen Polizeibehörde LAPD kennt. Der Polizeichef kennt leider keinen beim LAPD, aber er wünscht Jack viel Spaß in den USA und freut sich schon darauf, seinen Artikel zu lesen. Und am 11. Juni 1991 fliegt Jack Unterweger dann nach Los Angeles. Am Flughafen trägt er eine weiße Hose, weiße Cowboystiefel aus Schlangenleder, einen weißen Cowboyhut und einen weißen Mantel mit Blumenmuster über einer Indianerweste. Er sieht aus wie ein Cowboy aus einer Las Vegas-Show. In Los Angeles begleitet Jack Polizisten auf Streife und versucht nebenbei Interviews mit Stars wie Cher, Zsa Gabor oder dem Autoren Charles Bukowski zu bekommen. Und ja, er tut das, was er am besten kann, feiern und flirten wie ein Besessener.
Aber zum Glück ruhen die Ermittler in Österreich nicht. Die machen keinen Urlaub, die machen wenig Party, sondern kommen ihm langsam, aber sicher immer mehr auf die Spur.
Genau, langsam, aber sicher trifft es ganz gut. Das haben wir eigentlich wirklich nur diesem sehr mutigen und sehr hartnäckigen pensionierten Inspektor aus Salzburg zu verdanken, der auch nach fast 20 Jahren immer noch auf der Suche nach dem Mörder der Marika Horvath ist. Als Jack mal wieder den Wiener Polizeichef Edelbacher besucht, um ihm von seiner Reise nach L.A. zu erzählen, beschließt Edelbacher, Jack vorsichtig auszuhorchen. Er spricht ihn auf die Prostituiertenmorde vom Wienerwald direkt an und Jack stellt sich erstmal blöd. Aber Edelbacher bleibt hartnäckig und fragt Jack nach seinem Alibi für die Abende, an denen die vier Frauen verschwunden sind. Jack verspricht, in seinem Kalender nachzusehen und verabschiedet sich. Zwei Wochen später sitzt Jack wieder bei Polizeichef Edelbacher im Büro. Ein Alibi kann er nicht anbieten, dafür eine sehr lange Ausführung darüber, warum ausgerechnet er nun wirklich kein Mörder sein kann. Edelbacher muss ihn gehen lassen, denn viel hat er nicht gegen ihn in der Hand. Das ändert sich auch nicht, als sich einige Tage später die Polizei aus Graz an ihre Wiener Kollegen wendet und um Hilfe bittet. Es geht um zwei unaufgeklärte Morde an den Prostituierten Brunhilde Masser und Elfriede Schrempf. Kurze Zeit später kommt die Antwort aus Wien, es gebe keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Morden. Jack lässt es sich derweil weiter gut gehen. Im Wiener Schickeria-Club Take Five lernt er die 18-jährige Kellnerin Bianca kennen. Die findet den 41-jährigen Mann mit dem auffallenden Schmuck und den grauen Schläfen irgendwie anziehend. Die beiden werden ein Paar, auch wenn Biancas Familie das natürlich nicht besonders gut gefällt, was wir nachvollziehen können.
Ja.
Mama, ich habe da wen kennengelernt, der ist ein ehemaliger Frauenmörder, aber ist ein ganz netter Kerl.
Würde ich jetzt als Mutter zuerst auch mal nicht sagen, juhu, was für eine gute Wahl du getroffen hast.
Das ist wohl so und die Mutter hat recht damit. Ziemlich schnell kontrolliert Jack Biancas komplettes Leben. Jeder Tag verläuft nach einem strengen Protokoll. Aufstehen um 6, Frühstück mit Jack zur Schule fahren, also Jack bringt Bianca zur Schule. Nach der Schule holt er sie wieder ab und bringt sie nach Hause. Und mit ihren Freunden darf sich Bianca nicht mehr treffen. Die hätten nichts im Kopf, sagt Jack. Am 24. Dezember 1991 verkünden Bianca und Jack ihre Verlobung.
Also wenn jemand so zu dir ist, dann pack deine 7 Sachen und lauf. Oder lauf einfach nur. So eine Kontrolle,
ja,
gar nicht gut. Red Flag.
Absolut. Und ich finde das interessant, dass sich gewisse Muster wiederholen. In der letzten Folge ging es bei mir ja um Loverboys, also Männer, die Frauen halt kontrollieren und über eine Beziehung in eine emotionale Abhängigkeit bringen, um sie dann in die Prostitution zu schicken. Und da habe ich ganz viele Verhaltensmuster wiedererkannt. Also dieses Kontrollieren, dieses Isolieren von den eigentlichen Freunden, dass man nur noch diesen einen Partner hat und nur der weiß, was gut für dich ist. Also das sind schon Muster, die da immer wieder irgendwie auftauchen.
Das machen Sekten ja auch so.
Stimmt, ja.
Ja, aber während die lustig ihre Verlobung feiern, laufen ja die Ermittlungen weiter in Graz.
Genau, die Grazer Ermittler glauben nämlich trotz der Abfuhr aus Wien weiterhin, dass Jack Unterweger Brunhilde Masser und Elfriede Schrempf ermordet hat. Deshalb befragen sie zahlreiche andere Prostituierte und zeigen ihnen ein Foto von Jack. Und tatsächlich, die 20-jährige Johanna erinnert sich an Jack. Er war im Oktober 1990 ihr Kunde gewesen und hatte sie gebeten, für ein paar extra Schilling mit ihm im Auto aus der Stadt in einen Wald zu fahren. Na, das kommt uns bekannt vor. Dort hatte er sie auf den Bauch gelegt, gefesselt und dann zu ihr gesagt, ich möchte, dass du so tust, als hättest du Angst. Ich möchte, dass du mir deine Angst zeigst. Dann war er brutal in sie eingedrungen. Erst als Johanna anfing zu schreien, habe er aufgehört und sie zurück nach Graz gefahren. Das Ganze passierte nur 9 Tage, bevor in Graz Brunhilde Grasser verschwand, die eine Straße neben Johannas Stammplatz gearbeitet hatte. Am 10. Februar 1992 überreichen die Ermittler der Wiener Staatsanwaltschaft einen Bericht, der alle Indizien auflistet, die dafür sprechen, dass Jack Unterweger der Mörder der Prostituierten in Graz, Bregenz und Wien ist. Für einen Haftbefehl reichen die Indizien nicht aus und wirklich Beweise gibt es nicht. Also gründet der Innenminister eine Sonderkommission, die Jack genauer unter die Lupe nehmen soll. Ich meine, noch genauer. Man weiß ja eigentlich schon relativ viel über ihn. 3 Tage später, am 13. Februar 1992, beantragt ein Grazer Staatsanwalt am Strafgerichtshof einen Haftbefehl auf Jack Unterweger. Graz will nämlich nicht mehr auf die Kollegen aus Wien warten. Die handeln jetzt einfach. Aber Jack kann den Ermittlern entwischen. Er weiß bereits, dass sie ihm auf der Spur sind. Er hat nämlich gute Kontakte in die Journalistenszene und da hat ihm jemand was gesteckt. Jack flüchtet in die Schweiz und ist dann sogar noch frech genug, die Ermittler anzurufen. Ich kann diese Ungerechtigkeit einfach nicht begreifen. Sie haben keine Beweise gegen mich. Wozu also dieser Haftbefehl? Jammert er am Telefon. Außerdem ruft er bei mehreren Zeitungen an, stellt sich als Justizopfer dar und droht sogar damit, sich mit einer Pumpgun selbst zu erschießen. Also er droht wieder mit Selbstmord. Auch das hatten wir im Verlauf dieser Geschichte schon. Gemeinsam mit seiner Freundin Bianca fährt er einige Tage ziellos durch die Schweiz, dann weiter nach Frankreich. Vom Flughafen Paris-Orly nehmen die beiden einen Flieger nach Miami. Dabei checken sie mit ihren echten Pässen ein und Jack bezahlt die Flüge mit seiner eigenen Kreditkarte. Noch gibt es keinen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Also die Ermittlungen damals sind offensichtlich nicht so schnell wie heute. Weil wenn du jetzt auf der Flucht wärst, Franziska, würde ich dir nicht raten, deine eigene Kreditkarte zu benutzen.
Oh, ich würde dir raten, deine eigene Kreditkarte zu benutzen.
Warum?
Damit man dich schneller schnappt.
Ach so, ja gut, wenn ich jetzt ein Verbrecher wäre, das stimmt. Aber ich würde jetzt bei dir natürlich davon ausgehen, dass du zu Unrecht verfolgt wirst.
Oh, das
ist lieb. Also, ne, da deswegen in dem Fall, wenn ihr unschuldig seid, bitte nicht die Kreditkarte benutzen.
Wenn ihr schuldig seid, dann schon.
Dann, genau, dann schon.
Dann immer echter Name, immer eigene Kreditkarte.
Ja, und in Miami versucht Bianca als Gogo-Tänzerin etwas Geld zu verdienen, während Jack telefonisch weiter interviewt. Gibt, dann kommt ein Angebot, das Jack einfach nicht ausschlagen kann. Eine befreundete Journalistin bietet ihm $10.000 für ein Interview. Sie will ihm direkt einen Vorschuss überweisen. Jack freut sich, von dem Geld will er sich einen Ford Mustang kaufen. Er übermittelt der Journalistin die Adresse einer Wechselstube in Miami, an die sie das Geld schicken soll. Aber Jack hat nicht damit gerechnet, dass der Verleger der Zeitschrift die Adresse an die österreichischen Ermittler weitergibt. Die hatten Jack bisher in Frankreich vermutet, wobei ich mich auch frage, wie das sein kann, weil er ist ja von einem Flughafen geflogen mit seinem Pass. Das ist ja normalerweise irgendwo vermerkt, dass da ein Jack Unterweger geflogen ist.
Ja, schon, aber das ist jetzt
schon länger her.
Ach Gott, das ist jetzt 30 Jahre her fast, ja.
Da gab es, glaube ich, noch keine Computer in dem Sinne, dass das irgendwo
war das alles noch nicht so. Und vor allem Internet war ja auch nicht so wie heute.
Ja.
Man kann es nicht vergleichen.
Ja, das ist schon so. Schlechte Zeiten für Ermittler, gute Zeiten für Verbrecher waren das damals wahrscheinlich. Also Jack freut sich jetzt auf die $10.000. Und die Ermittler müssen jetzt natürlich schnell handeln, denn es bleiben ihnen nur noch wenige Stunden, bis Jack das Geld in der Wechselstube abholen soll. Für den Einsatz der internationalen Polizeibehörde Interpol reicht die Zeit nicht. Also fragen die österreichischen Ermittler direkt bei ihren amerikanischen Kollegen in Miami nach unbürokratischer Unterstützung. Und die bekommen sie auch am 27. Februar 1992 um 18.30 Uhr Ortszeit, schnappt die Falle zu. 4 US-Marshals nehmen Jack Unterweger vor einem Hotel in Downtown Miami fest. Er hat gerade noch versucht wegzulaufen, offensichtlich erfolglos.
Jetzt sitzt Jack in den USA in Untersuchungshaft und die Ermittler in Österreich haben nur 90 Tage Zeit, um endlich Beweise gegen ihn zu finden.
Genau, denn nur dann würden die USA Jack ausweisen, aber Jack hat's auf einmal sehr eilig, selber zurück nach Österreich zu kommen und stellt selbst einen Antrag, dass er in seine Heimat ausgeliefert wird.
Das klingt jetzt erstmal seltsam, aber er hat doch ganz bestimmt auch einen guten Grund dafür.
Eigentlich hat er sogar drei Gründe dafür, nämlich Shannon Axley, Irene Rodriguez und Sherry Ann Long. Alle drei Frauen hatten als Prostituierte in Los Angeles gearbeitet und waren genau in dem Zeitraum im Juni und Juli 1991, als Jack für seine Recherchen in L.A. war, ermordet worden. Ermittler des LAPD reisen nach Miami, um Jack zu befragen. Und wenn die ihm die Morde in Kalifornien beweisen können, dann droht ihm etwas viel Schlimmeres als die lebenslange Haft in Österreich, nämlich die Todesstrafe. Die gibt es zu dem Zeitpunkt in Kalifornien noch.
Gibt es sie heute nicht mehr?
Ich glaube, dass die Todesstrafe zumindest in Kalifornien unter dem größten lebenden österreichischen Politiker, Arnold Schwarzenegger, abgeschafft wurde. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Kalifornien hat keine Todesstrafe mehr.
Möglich.
Kurzer Einwurf von Philipp aus der Zukunft. Ich habe das jetzt mittlerweile nachgeprüft. Arnold Schwarzenegger wollte die Todesstrafe nicht abschaffen. Im Gegenteil, er wollte die Todesstrafe verbessern. Mittlerweile hat Kalifornien die Todesstrafe zwar nicht abgeschafft, aber zumindest ausgesetzt. Aber zurück in die Zeit von Jack Unterweger. Da ist die Todesstrafe in Kalifornien eine ganz reale Gefahr für ihn. Und das wäre für mich tatsächlich auch ein Grund, nach Österreich zurückzukommen.
Ja, absolut. Jack hat auch viel Glück. Der Staatsanwalt in Los Angeles klagt ihn nämlich nicht an und er wird auch dann sehr bald schon nach Österreich ausgeliefert.
Genau, da warten aber schon neue Ermittlungen auf ihn. Mit Hilfe seiner Tagebücher haben die Ermittler herausgefunden, die Tagebücher hat Jack nämlich liegen gelassen auf seiner Flucht in seiner Wohnung. Mit Hilfe dieser Tagebücher haben die Ermittler herausgefunden, dass Jack zwischen dem 14. und dem 16. September 1990 in Prag war. Und am Morgen des 15. September 1990 verschwindet in der Nähe des Prager Wenzelsplatzes die 30-jährige Blanka Bokova. Die 30-jährige ist verheiratet und arbeitet in einer Metzgerei. An diesem Abend ist sie mit einem Freund in der Stadt verabredet, um etwas zu trinken. Die beiden streiten sich und Barbara verlässt die Bar um kurz nach Mitternacht. Am nächsten Tag wird ihre Leiche in einem Waldstück südlich von Prag gefunden. Nackt bis auf die Strümpfe, nur ihren Schmuck hat der Mörder ihr gelassen.
Jetzt sind wir also bei insgesamt 11 ermordeten Frauen, wenn ich richtig gezählt habe.
Ja.
Also wenn man halt den Mord an Marika Horvath in Salzburg mit dazu zählt. Und jedes Mal ist Jack Unterweger zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatortes.
Das ist schon sehr seltsam. Größtenteils ist es wirklich auch sehr einfach nachweisbar, weil er gerade irgendwie auf Lesereise da in der Nähe war oder irgendwelche Auftritte dort gehabt hat. Trotzdem reicht es natürlich nicht als Beweis. Wenn jetzt in deiner Nachbarschaft wer umgebracht wird, heißt das jetzt ja nicht automatisch, dass du es gewesen sein musst.
Ja, es könnten auch nur viele blöde Zufälle sein.
Es könnten auch nur viele sehr, sehr blöde Zufälle sein. Allerdings ist auch die Vorgehensweise des Mörders jedes Mal dieselbe. Aber auch das reicht ja jetzt noch nicht, um Jack zu verurteilen. Also da fehlt eben der klare Beweis. Trotzdem startet am 20. April 1994 vor dem Grazer Geschworenengericht der Prozess gegen Jack Unterweger. Die Presse spricht von einem Jahrhundertprozess. Und tatsächlich ist bis dahin in Österreich noch nie zuvor jemand wegen so vieler Morde angeklagt worden. Schon morgens um 4:30 versammelt sich eine Menschenmenge vor dem Gerichtsgebäude, einfach nur, um einmal einen Blick auf den berühmten Jack Unterweger zu erhaschen. Um 9:07 beginnt dann das Spektakel. In einem grauen Anzug mit blauem Hemd und Krawatte im Paisley-Muster betritt Jack Unterweger lächelnd den Saal. Später notiert er in seinem Tagebuch über den Prozessstart: Eintritt in den Saal, grausam. Römische Arena, abgesperrt mit Eisengitter, zu meinem Schutz. Reporter, Kameras, zum Kotzen ihre Zurufe. Jack daher, Jack dorthin. Schon am Anfang des Prozesses wendet sich Jack direkt an die Geschworenen und auch das ist wieder unglaublich frech. Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten 2 Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles, eine Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Ja, das zeugt von einem gewissen Selbstbewusstsein, sowas der Jury zu sagen. Es wird dann auch ein Mammutprozess. Mehr als 160 Zeugen aus Österreich, der Schweiz, Tschechien, Deutschland und den USA werden vorgeladen.
Und es kommen dann doch noch ein paar Indizien gegen ihn zusammen.
Ja, wir haben ja schon eben darüber gesprochen. Da ist zum Beispiel die Art, wie die Opfer gefesselt wurden. Die war bei allen Opfern identisch. Außerdem identifiziert ein Gutachter Fasern, die an der Leiche der ermordeten Bregenzerin Heide Hammer gefunden wurden. Der Gutachter findet raus, dass diese Fasern zu einem roten Schal und einer schwarzen Stoffhose gehören, die die Ermittler in Jacks Wohnung sichergestellt haben. Und dann ist da noch das blonde Haar, das auf dem Beifahrersitz von Jacks Wagen gefunden wird. Laut DNA-Analyse gehört das Haar mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99% der ermordeten Blanka Bokova aus Prag. Und das ist auch interessant, dieser Prozess war der erste in Österreich, meines Wissens nach, in dem eine DNA-Analyse als Beweis angeführt wurde. Die war damals Mitte der 90er noch relativ neu und da ging es tatsächlich darum, die Geschworenen erstmal zu überzeugen, dass das überhaupt ein Beweis sein kann. Also heute ist das ja gang und gäbe und wird auch überall anerkannt, aber da ging es wirklich für den Gutachter erstmal darum, dass die Geschworenen ihm glauben, dass man damit wirklich irgendwas beweisen kann. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, genau, das war ein sehr, sehr neues Verfahren, das erst in den 80ern tatsächlich dann angewandt wurde. Und sehr teuer.
Ja, genau, sehr, sehr teuer und in Österreich eben bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in einem Gerichtsverfahren angewandt. Auch der psychiatrische Gutachter Rainer Thaller fällt ein ziemlich vernichtendes Urteil über Jack. Zitat: Jack Unterweger ist zurechnungsfähig, aber geistig abnorm. Er leidet an einer tiefgreifenden narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Handlungen. Später sagt Thaller in einem Interview, wie bei vielen Serienmördern lag bei Unterweger ein sogenannter bösartiger Narzissmus in geradezu klassischer Form vor. Also wenn du mal ein Buch über einen Serienmörder schreiben magst oder über Serienmörder allgemein, dann könntest du Jack als leuchtendes Beispiel nehmen, weil da wirklich alles zutrifft, was man normalerweise in solchen Gutachten über Serienmörder feststellt.
Ja, erinnert irgendwie an Ted Bundy.
Stimmt, mich erinnert, genau, auch von der Art her, wie er die Menschen irgendwie beeindrucken kann. Das war ja bei Ted Bundy auch so.
Wie er sie manipuliert.
Genau, ja, ja. Und dass ganz viele sagen, oh, das ist aber so ein netter und hübscher Junge, der macht doch nicht, der kann doch nicht. Ja, stimmt, da gibt es wirklich viele Parallelen.
Das Urteil für Jack Unterweger fällt dann am 29. Juni 1994.
Genau, während drinnen die Geschworenen ihre Köpfe zur Beratung zusammenstecken, sammeln sich vor dem Gerichtsgebäude die Massen. Irgendjemand hält ein Schild hoch, auf dem Tod dem Hurenmörder steht. Als abends um 20.50 Uhr das Urteil verkündet wird, beginnt es draußen zu donnern und zu blitzen. Jack wird in 9 der 11 angeklagten Fälle wegen Mordes schuldig gesprochen. Nur bei Elfriede Schrempf aus Graz und Regina Prehm aus Wien war die Verwesung so weit fortgeschritten, dass nicht mal die genaue Todesursache bestimmt werden konnte. Als der Richter Jack fragt, ob er zu dem Urteil noch irgendetwas zu sagen hat, sagt er unter Tränen und doch ziemlich trotzig: Ich werde in Berufung gehen.
Wird er aber nicht.
Nein. Noch in der Urteilsnacht erhängt sich Jack Unterweger in seiner Zelle mit der Kordel seiner Jogginghose. Die Beamten, die ihn eigentlich überwachen sollten und jede halbe Stunde seine Zelle kontrollieren, können um 3.40 Uhr morgens nur noch seinen Tod feststellen. Der Knoten, den Jack aus der Kordel seiner Jogginghose geknüpft hatte, war der gleiche, mit dem er auch die toten Frauen gefesselt hatte. Also das war dann sozusagen der finale Beweis, falls es den noch bedurft hätte. Der ehemalige Justizsprecher der konservativen ÖVP, Michael Graf, kommentiert den Suizid von Jack Unterweger ziemlich knapp und ziemlich zynisch mit: sein bester Mord.
Tja.
So geht's aus am Ende mit dem Jack. Er hat sich aus der Verantwortung gestohlen.
Ja, es ist halt so, er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber da das Verfahren bei seinem Tod eingestellt wurde, ist es nicht rechtskräftig. Also Jack Unterweger ist ein verurteilter Mörder wegen Margret Schäfer, aber rechtlich gesehen gilt er nicht als Serienmörder.
Das habe ich auch gelesen und das ist schwer nachzuvollziehen, weil das Urteil, du hast recht, es war nicht rechtskräftig, es ist gefallen. Und gerade weil er auch angekündigt hatte, in Berufung zu gehen, erst dann ist ja ein Urteil rechtskräftig, wenn jetzt zum Beispiel es eine Berufung gab und die abgelehnt wurde. Aber das ist ja in dem Fall nicht passiert. Das heißt, man darf eigentlich nicht sagen, dass Jack Unterweger ein Serienmörder ist. Rein rechtlich darf man es nicht sagen.
Es gab ein paar Verfahren oder zumindest eines, wo es darum ging, man darf schon sagen, dass er ein Serienmörder ist. Also wir müssen uns jetzt, glaube ich, zumindest keine Sorgen machen, dass jetzt jemand kommt mit einer Klage.
Ich frage mich auch, wer da klagen sollte, ehrlich gesagt, aber
das weiß ich auch nicht. Ja, niemand, sowieso niemand. Aber eigentlich, weil das Urteil nicht rechtskräftig ist, weil er sich umgebracht hat, ist er kein Serienmörder. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute, die daran zweifeln, dass
wirklich?
Er überhaupt Serienmörder ist. Also, dass er Margret Schäfer getötet hat, da gibt es keine Zweifel. Aber ist er schuld, ist er nicht schuld? Und natürlich die Frage, hat er sich tatsächlich selbst getötet?
Das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass Verschwörungstheoretiker wahrscheinlich behaupten, dass er getötet wurde. Ich habe eine andere Theorie gelesen, die ich sehr schlüssig finde, nämlich, dass Jack sich versehentlich umgebracht hat. Weil wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter erlebt, dass er mit Selbstmord gedroht hat. Und er hat auch in seinen verschiedenen Haftzeiten mehrfach Selbstmordversuche unternommen, also schon in den 70ern, als er das erste Mal in Haft saß, allerdings eher vorgetäuschte Versuche. Das heißt, er hat zum Beispiel auch meiner Bekannten erzählt, ich habe natürlich nicht so tief geschnitten, dass mir wirklich was passiert, aber ich weiß, wenn ich das mache, dann komme ich auf eine bessere Station, dann werde ich aus der Einzelhaft genommen, dann komme ich ins Haftkrankenhaus, und das war für ihn immer ein Mittel, Also ein vorgetäuschter Selbstmordversuch war für ihn mehrfach ein Mittel, um bessere Haftbedingungen zu bekommen. Und es geht das Gerücht um, er wurde ja alle halbe Stunde in seiner Zelle kontrolliert, dass er sich genau den Zeitpunkt ausgesucht hat, als gerade die Zelle kontrolliert wurde. Und der Beamte oder die Beamtin, die da kontrolliert hat, hätte ihn eigentlich retten sollen, so hat er sich das erhofft. Aber der oder diejenige hat einfach nichts getan.
Das ist natürlich möglich.
Ja, wir wissen es natürlich nicht, aber das finde ich auch eine sehr schlüssige Theorie. Also gibt es wirklich Menschen in Österreich, die glauben, der Jack Unterweger ist ein ganz lieber Typ, der da nur irgendwie versehentlich von bösen Mächten irgendwo in eine Verschwörung reingedrängt wurde?
Also das mit dem ganz lieben Typ, da glaube ich, gibt es nur sehr wenige. Aber ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es die. Und es gibt auch einen Film von Elisabeth Charang, keine Dokumentation, ein Spielfilm, Jack heißt der, in dem sie auch die Frage nach der Schuld, also ob er jetzt wirklich ein Serienmörder war, offen lässt.
Mhm.
Und sie meint auch, wie viele, dass es genauso wahrscheinlich ist, dass er es war, wie dass er es nicht war.
Weil es ja am Ende ein Indizienprozess war, das muss man ja mal festhalten.
Genau.
Ja. Was glaubst denn du selber?
Ich persönlich denke, dass das war, weil so viel Pech musst du mal haben im Leben.
Also, dass man zufällig immer gerade da ist, wo Prostituierte ermordet werden, mit immer dem gleichen Modus operandi und dann findet man auch noch ein Haar von einer Ermordeten bei dir im Auto.
Ja.
Das ist schon seltsam. Das wäre ein sehr großer Zufall, sehr viele sehr große Zufälle.
Ja. Wirklich blöd gelaufen.
Das wäre sehr blöd gelaufen. Du hast es gerade schon angesprochen. Ist der Fall Jack Unterweger in Österreich noch sehr präsent, auch für dich? Du warst ja damals wahrscheinlich, keine Ahnung wie alt, aber sehr jung.
Zu jung dafür.
Ja, genau, das meine ich damit. Also erfährt man heute noch was über den Fall? Ist das noch etwas, worüber die Leute reden?
Da es nichts Neues tatsächlich gibt, also keine neuen Ermittlungen dazu, nein, aber jeder kennt ihn.
Also schon sehr präsent.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben... Österreich ist ein sehr sicheres Land. Auch in Wien gibt es wenige wirklich große, schlimme Verbrechen, auch wenige kleine eigentlich.
Schlecht für dich.
Ach so, naja, wir reden ja über Morde aus der ganzen Welt. So ist ja nicht. Und wenn man dann mal jemanden hat, der auch international berühmt ist, wie Jack Unterweger, naja, da setzt man sich schon drauf. Da ist man dann auch ein bisschen stolz irgendwo.
Ja, ist das so?
In seiner morbiden Wiener Seele.
Also ich finde, das ist ein Eindruck, der natürlich täuschen mag, aber wenn man was aus Österreich hört, jetzt so aus deutscher Sicht, an Kriminalfällen, dann sind es immer die ganz, ganz schlimmen, ganz kranken Dinger. Also Natascha Kampusch.
Ja, die langweiligen kleinen Verbrechen.
Josef Fritzl. Also sowas wie Fritzl oder Kampusch haben wir, glaube ich, in der Form in Deutschland nicht gehabt. Und die Chance ist ja theoretisch größer, weil wir ja viel mehr Einwohner haben.
Ja, vielleicht sind die Deutschen da gefinkelter und da kommt man einfach nicht drauf.
Das kann natürlich sein. Das ist schon so. Also ich finde das interessant. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das erste Mal auf den Fall gestoßen bin. Ich glaube in irgendeinem Artikel von einem Online-Magazin und die haben das auch bebildert, wie Jack halt in diesem weißen Anzug da in dieser Sendung sitzt. Und wie den alle abgefeiert haben, ist total interessant.
Ja.
Auch die Interviews, manche von denen kann man sich ja anhören, die er gegeben hat. Auch mit welcher Ehrfurcht der Interviewer, also der Journalist dann mit ihm umgeht und ihm das auch alles so durchgehen lässt, was der Jack da erzählt. Das ist schon sehr interessant. Mhm. Also es gibt ja so Fälle, wo man vom Sündenfall des Journalismus spricht. Das wäre wahrscheinlich die österreichische Variante und in Deutschland wäre es halt das Geiseldrama von Gladbeck, ne, wo Journalisten einfach irgendwie über die Grenze gegangen sind und sich nicht so verhalten haben, wie sich ein Journalist normalerweise verhalten sollte, nämlich neutral. Ne? Also wenn man so einem Verbrecher die Hand reicht und ihm den roten Teppich ausrollt, wird es halt immer ein bisschen schwierig. Ne?
Ja, so ist es. So ist es. Aber er war eloquent, er war gut angezogen. Es kann ihm jetzt heute gefallen, was er angehabt hat oder nicht, aber... Er war einfach gut gekleidet. Er hat nicht seinen schlapprigsten Pulli angehabt, wenn er in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und sowas kommt halt gut an. Und da ist man auch als Journalist nicht davor gefeit.
Nee, wahrscheinlich nicht. Man lässt sich
ganz
blenden.
Ganz genau wie alle anderen auch.
Also glaubst du, dass das so auch der Grund ist, warum dieser Fall auch 25 Jahre später die Leute noch fasziniert? Weil wir haben ja auch beide gesagt, wir würden gerne was über den Fall machen. Das macht man ja auch aus einem bestimmten Grund.
Ja.
Lange Frage, kurze Antwort.
Ganz knappe Antwort, ja.
Vielen Dank. Es war ein sehr schönes Interview mit dir. Danke. Das ist die deutsch-österreichische Freundschaft, die hier immer so viel beschworen wird. Nee, ich glaube, das trifft es irgendwie auf den Punkt. Der ist schon, so komisch das klingt, sowas über einen Mörder zu sagen, er ist schon eine sehr faszinierende Persönlichkeit.
Ja, ne? Ganz genau.
Also ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht heiraten wollen.
Nö.
Nee, aber also dieses Dunkle und dieses Helle zusammen und diese Eloquenz, die du auch gerade schon genannt hast, ich glaube, das macht so ein bisschen die Faszination aus.
Also Charme kannst du nicht lernen, aber du kannst lernen, wie du Leute manipulierst. Und wenn du dann diesen Charme hast, dann fallen sie dir halt zu Füßen.
Das ist so. Ich möchte jetzt gern so zum Ende hin noch eine Rubrik aus deinem Podcast klauen. Nämlich was Schönes am Schluss. Kurze Frage, kurze Antwort. Wenn diese ganze verrückte Zeit vorbei ist und wir alle wieder reisen können und das Geld fließt und ne, davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Na klar.
Was wäre der erste Urlaub nach dieser ganzen verrückten Zeit, den du machen wollen würdest? Wo würdest du gern hin?
Nach Norwegen. Ich würde sehr gern nach Norwegen fahren.
Warst du schon mal da?
Nein, ich war noch nie in Norwegen. Aber da gibt es sehr viel Wasser.
Ja.
Und so einen Sommer in Norwegen stelle ich mir sehr schön vor.
Das ist eine schöne Idee. Jetzt hast du mich auch wieder auf eine Idee gebracht.
Wo würdest denn du hinfahren?
Ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch was wird, aber dann wird es halt im nächsten Jahr was. Ich würde unheimlich gerne mal nach Japan, da war ich auch noch nie, weil ich glaube, dass das so eine schöne Mischung ist aus ganz schöner Landschaft und ganz verrückten Städten und einfach einer ganz anderen Kultur. Das würde ich mir gern mal anschauen. Mhm. Ja, ihr da draußen dürft mir natürlich auch gerne schreiben, wo ihr gern hin wollt. Was ist der Urlaub, auf den ihr euch jetzt freut, wenn das alles vorbei ist? Schreibt uns gerne auf der Verbrechen von nebenan Instagram oder Facebook-Seite. Und bevor jetzt der Akku von Frau Singer abschmiert, möchte ich erstmal Danke sagen. Es war ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast und das ist für mich ja auch was Neues, einen Fall gemeinsam mit jemandem zu erarbeiten. Ich bin ja auch noch bei dir zu Gast zu dem Fall, also bin ich einmal Gastgeber und einmal Gast. Das ist auch für mich seltsam, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich werde mich sehr darauf gefreut haben.
Oh Gott, das ist verwirrend mit den ganzen Zeitschleifen. Na, ich wollte, weißt du, ich habe gedacht, wenn ich dann mal irgendwann über die deutsche Grenze gehe, ich weiß ja, dass uns auch viele Leute in Österreich hören, viele schreiben immer und sagen, ach, mach doch mal was aus Österreich. Und da habe ich gesagt, ihr habt doch schon so einen tollen österreichischen Podcast.
Vielen Dank.
Jetzt haben wir einfach beides auf einmal. Also
ja. Das Beste aus zwei Welten.
Das Beste aus zwei Welten. Das ist so ein bisschen wie so eine Eurovisionssendung, wo so zwei Moderatoren zugeschaltet werden dann aus verschiedenen Ländern. Sehr schön. Also ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon, wenn du dann bei mir zu Gast gewesen sein wirst.
Genau. Ich bin ja jetzt gleichzeitig auch noch bei dir zu Gast und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also Franziska, liebe Grüße nach Wien und wie sagt man so schön?
Bussi aus Wien nach Gütersloh.
Bussi Baba sagt man, glaube ich, ne?
Ja, Bussi Baba.
Bussi Baba. Aber die deutsche Verabschiedung darf natürlich auch nicht fehlen. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Audio Now.